Lasst uns mal aufschlagen heute Morgen zum Markus Evangelium Kapitel 9. Matthäus, Markus. Markus Evangelium Kapitel 9. Und zwar ist da Jesus mit einem fallsüchtigen jungen Mann konfrontiert. Seine Jünger, obwohl die schon viel Erfolg hatten eigentlich, Dämonen auszutreiben, solche Dinge zu tun, die hatten in diesem Fall keinen Erfolg, überhaupt keinen. Im Gegenteil, es war so, dass sie den nicht befreien konnten. Und Jesus, der auf dem Berg war und dort gebetet hat, er war auf dem Berg und hat gebetet, er hat dort nicht Fernsehen geschaut, er hat nicht den neuesten Roman von irgendjemandem gelesen, sondern er hat gebetet. Entsprechend hat er wunderbare geistliche Erlebnisse gehabt. Er ist verklärt worden. Verklärt worden bedeutet, er ist umgestaltet worden. Seine Kleider haben anders ausgesehen als vorher. Er selber hat verherrlicht ausgesehen. Seine Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, haben das gesehen. Sie haben mal Gott reden hören dann. Und nachdem das alles vorbei war, ist er aus dem Berg wieder heruntergestiegen und hat dann diese Volksmenge getroffen und seine Jünger, die an einem Problem gescheitert sind. Jetzt, wenn du in deiner Gebetszeit verherrlicht worden bist und Gott hast reden hören, vermute ich mal, dass dein Glaubenslevel ziemlich hoch ist. Dass du erfüllt bist mit dem Geist des Glaubens und der Gnade und der Kraft. Sag mal jemand Amen. So, in diesem Bewusstsein der Vollmacht Gottes kommt Jesus also vom Berg herunter. Und er sieht, wie seine Jünger sich da abmühen. Da hat ein Bub einen Anfall und sie bedrohen diesen Teufel, sagen, komm raus in Jesu Namen. Aber es tut sich nichts. Hast du auch schon mal gebetet und es hat sich nichts getan? Wenn du ehrlich bist, dann sagst du, ja. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, Glaube, Doppelpunkt, eine lebendige Kraft. Und ich habe es auf dem Herzen, über verschiedene Dinge, den Glauben betreffend zu sprechen. Glaube ist nicht Wissen. Glaube heißt nicht vermuten, sondern Glaube ist eine lebendige geistliche Kraft, wie die Elektrizität eine natürliche Kraft ist. Wenn du hineinlangst in diese Kraft, bitzelt's. Bei elektrischer Kraft weißt du das, bei Elektrizität kennst du dieses Phänomen. Bei geistlicher Kraft ist es ganz genauso. Da tut sich was. Und weil es so notwendig ist für dein Leben, für mein Leben, fürs Gemeindeleben überhaupt, weil wir die Gemeinde Gottes und das Leben Gottes und das Reich Gottes nicht leben können, nicht bauen können auf der Welt ohne den Geist des Glaubens. Deswegen sprechen wir darüber. Wir stolpern nämlich ständig von einem Glaubensfehler zum nächsten. Es ist manchmal einfach zum Sturzbäche weinen. Heute Morgen, Beispiel nur, heute Morgen ist natürlich kein Name. Heute Morgen kam jemand zu mir, Pastor, hör zu. Vorhin habe ich jemanden getroffen in der Gemeinde und dessen Frau saß im Auto und hat furchtbar Kopfweh gehabt. Da bin ich also hingegangen und habe für die Person gebetet. Jetzt geht's besser. Aber kannst du nicht nochmal beten nachher, wenn wir Gottesdienst haben? Schau. Wenn du betest und du glaubst, dass Gott dich erhört hat, dann muss ich nicht mal nochmal beten. Wenn du zu mir sagst, ja, bet nochmal, dann bedeutet das, dass du nur mit kleinem Glauben oder einem halben Maß des Glaubens oder mit einem fröhlichen Hoffen gebetet hast, aber definitiv nicht im Glauben. Glaube ist was anderes. Glaube ist ein absolut sicheres Wissen. Glaube hat Cowboystiefel an und geht in den Saloon hinein, wo die ganze Räuberbande, Jesse James und seine Gang drinnen sind. Sheriff mit seinem Stern geht rein, klapper die Klapper und hat keine Angst. So ist der Glaube. Da können noch so viele Probleme sein, da können noch so viele Teufel auf der Zinne sitzen. Ja, dem Glauben macht es überhaupt nichts aus. Glaube macht. Pachau, pachau, pachau. Glaube ist der totale Triumph. Glaube ist mächtiger als die Atombombe. Ich sag dir mal, eine Atombombe, wenn du schon mal diese Versuchsfilme im Fernsehen gesehen hast, und die kommen ja wieder und wieder, wieder und wieder auf manchen Kanälen, da siehst du dann, wie die Amerikaner in Nevada eine Atombombe gezündet haben, irgendwann in den 50ern. Siehst du dann Leute mit Sonnenbrillen auf oder Schweißerbrillen, die den Atomblitz dann sehen und den Pilz und den Wind merken. In Russland siehst du es ganz genauso, dort siehst du dann ganze Städte und so weiter, die sie versuchsweise aufgebaut haben. Atombombe wird gezündet, wow, du siehst, wie das alles platt gemacht wird. Beeindruckend. Möglicherweise die ultimative Kraft, die der Mensch im Natürlichen in der Lage ist, freizusetzen. Aber es ist nichts im Gegensatz zur geistlichen Kraft des Glaubens. Ich sage dir mal, die Atombombe zünden ist eine Sache. Aber zu beten, dass es 3 Jahre nicht regnet und zu sagen, König, es wird 3 Jahre lang nicht regnen, weil du so ein Götzendiener bist und ein ganzes Volk mit. Es wird nicht mehr regnen, es sei denn auf mein Wort hin. Hört mal, es regnet ab heute nicht mehr, es sei denn, ich sag's. Schau mal, das ist dermaßen raketenmäßig. Das ist dermaßen groß, das ist dermaßen Cowboystiefel klirrend, Sporen klirrend. Versteht ihr? Elia kommt hinein zum König, zu den ganzen Götzendienern und so weiter und sagt, jetzt passt mal auf. Und es passiert tatsächlich, es regnet nicht mehr, jahrelang, 3,5 Jahre, bis dann Elia wieder auftaucht und sagt, König, kommt's auf den Karmel, wir haben da was zu besprechen. Und dort bespricht er dann mit dem König, was Sache ist. Er betet, es blitzt und donnert, nach 3,5 Jahren regnet es, dass es nur so eine Freude ist. Schau, Glaube stellt sich, der Glaube, ich rede jetzt vom Glauben aus Gott, von dem Glauben, der so total unterschätzt ist, von dem Glauben, den du kaum siehst, so oft, auch unter Christen nicht, in christlichen Gemeinden nicht. Glaube stellt sich vor ein offenes Grab hin, in dem einer drinnen liegt, der seit 4 Tagen vor sich hinschimmelt, in der Wüstenhitze Judäas. Der Glaube stellt sich vor dieses Grab hin und sagt, Lazarus, komm raus! Und der Lazarus kommt tatsächlich raus. Dass er hochgehoben von der Kraft Gottes, herangestellt an den Rand, dass Jesus dann zu ihm sagt, löst ihn, also bindet ihn los, löst ihn und lasst ihn gehen. Der Glaube ist eine mächtigere Kraft als alles, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Wenn du ein wenig schaffst, in dieses Reservoir des Glaubens, in die Kraft Gottes hineinzulangen, ja, dann stehen dir Welten offen, die kaum ein Mensch je beschritten hat. Na, Captain Kirk, Logbuch, Sternzeit, so und so. Raumschiff Enterprise, to boldly go where no man has gone before. Wie heißt das auf Deutsch? Hinzufliegen, wo nie einer vorher war. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist möglich. Schau, Jesus sagt es hier. Ich habe jetzt das alles gesagt, um einen Vers zu lesen. Ich habe das Vorlesen dieses Verses vorbereitet. Markus Kapitel 9. Als der Geist ihn sah, Jesus sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde und wälzte sich und schäumte. Also du kommst hin und das Problem wird richtig groß. Und er fragte seinen Vater, so völlig unbeeindruckt, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. In anderen Worten, hier haben wir ein Problem, das schon lang, lang gibt. Das Uraltes, von Kindheit an, von Babybeinen an sozusagen, hatte dieses Problem. In anderen Worten, vom Natürlichen her, ohne Glauben, gibt es da keine Hoffnung. Die Apostel haben es probiert. Und jetzt, wo Jesus kommt, reißt es den jungen Mann nochmal, also offensichtlich ist die Krankheit, ist dieser Dämon völlig unbeeindruckt von Jesus, reißt und zerrt ihn. Und dann hört Jesus auch noch, dass es von Kindheit an geht, also schon lang, lang, lang geht. Eigentlich eine im Natürlichen hoffnungslose Situation, sag mal jemand Amen. Eine Situation, an die du mit natürlichen Mitteln nicht rankommst. Da kannst du nichts dagegen tun. Und sogar jetzt, wo Jesus unter der Salbung des Heiligen Geistes, voll mit der Gnade und der Kraft des Glaubens vor ihm steht, verhält sich das Problem, als ob es immer noch mächtig wäre, völlig unbeeindruckt. Und oft hat er ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und jetzt schau mal, was Jesus sagt. So oft kommen wir Christen, sobald wir ein Problem haben, vor allem wenn es ein Problem ist, das schon lang gibt, das wir schon lang haben, haben wir fast keine Hoffnung mehr. Und dann kommen wir zu Gott, schmeißen alles vor ihn hin und sagen, wenn du etwas kannst, so hilf uns. Schau, wenn du was kannst, dann hilf uns. Dass du was kannst, davon bin ich nicht überzeugt. Das ist nicht Glaube. Das ist Zweifel. Das ist Wünschen, dass ich was tun möge. Aber es ist definitiv kein Glaube. Schaut mal, was Jesus sagt. Jesus aber sprach zu ihm, Matthäus Kapitel 9, Vers 23. Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Du, wenn alles möglich ist dem Glaubenden, dann müssen wir dringend wissen, wie man Glauben freisetzt. Wenn dem Glaubenden alles möglich ist, dann bedeutet das, sobald wir Glauben haben, können wir unser Leben umformen. können wir unsere Umstände umformen. Alles, was wir brauchen, ist Glauben. Eigentlich haben wir dann keine Probleme. Alles, was wir brauchen, ist Glauben von Gott. Wenn dem Glaubenden alles möglich ist, dann müssen wir dringend in Erfahrung bringen, wie wir diesen Glauben freisetzen. Das ist ein Abenteuer. Es ist nicht immer ganz leicht. Manchmal ist es, in mancher Hinsicht ist es ganz leicht. Wollen wir mal gar nichts wegtun. Manchmal ist es super, super leicht. Manchmal ist es ein wenig schwieriger. Auf diese Sachverhalte werde ich heute Morgen ein wenig eingehen. Oh, preis dem Herrn. Wisst ihr, wir behaupten manchmal, wir haben Glauben. Wir denken manchmal, wir haben Glauben. Aber in Wirklichkeit tun wir nur gedanklich zustimmen. Aber Glaube mündet immer in eine Tat. Das ist ein wichtiger, 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 wichtiger Satz. Sag mal mit mir, Glaube mündet in eine Tat. Wenn du nicht handelst, dann hast du keinen Glauben. Vor 140 Jahren gab es einen berühmten französischen Hochseilakrobaten, Hochseilkünstler. Ihr wisst schon, man spannt ein Seil in schwindelnder Höhe und da führt dann jemand Kunststücke drauf vor, läuft hin und her drauf und so weiter. Und dieser Mann, dieser Franzose, der hieß Blondin, Blondin auf Deutsch. Also einfach bloß transliteriert, ja. Und der ist nach Amerika gefahren und hat ein Seil über die Niagara-Fälle gespannt. Da geht es ziemlich tief runter. Niagara-Fälle sind neben den Zambezi-Fällen und den Fällen in der Schweiz, Schaffhausen und so, sind es die größten und die tiefsten und die wildesten der Welt. Und da hat er also sein Seil gespannt und hat eine Menge versammelt und dann hat er seine Kunststücke gemacht. Erst ist er mit dieser Balancierstange gegangen, dann hat er sie weggetan, ist ohne Balancierstange gegangen. Dann hat er Rad geschlagen auf diesem Hochseil. Dann hat er sich ein Ei gebraten auf diesem Hochseil. Also wie er das alles genau gemacht hat, frag mich nicht. Dann ist er angekommen, hat einen Schubkarren über dieses Hochseil rübergefahren. Dann hat er irgendwas reingesetzt in diesen Schubkarren, ein Tier oder so, hat es hin und her gefahren. Mit größter Leichtigkeit. Ja, der hat dann auch Stepp getanzt dabei. Also die Leute standen natürlich da, haben geklatscht und waren begeistert von den Künsten dieses Mannes. Und dann kam er wieder auf der anderen Seite an mit seinem Schubkarren und hat dem englischen Adligen, der da mit in der Menge stand, hat er gefragt, glauben Sie, dass ich einen Menschen in dieser Schubkarre hinüberfahren kann, ans andere Ufer, übers Hochseil, ohne abzustürzen? Und dieser Adlige sagt, ja, glauben Sie das wirklich? Ja, ich glaub's wirklich. Ich bin davon absolut überzeugt. Sie können das. Wenn ein Mann drinnen sitzt, Sie können den hin und her fahren und möglicherweise noch Rad dabei schlagen. Sie können das wirklich. Ich glaube, dass Sie das können. Blondine hat den Mann angeschaut und hat gesagt, würden Sie bitte in meiner Schubkarre Platz nehmen? Nein, nein, nein. Er hat geglaubt, aber er hat nicht wirklich geglaubt. Seid ihr noch da? Es war ein Abenteuer, was er da, auf das er sich hat einlassen sollen, aber das dann doch nicht gemacht hat. Und dann hat er gefragt, gibt es irgendwo einen Freiwilligen? Und es hat sich niemand gemeldet. Bis sich eine ältere Frau gemeldet hat, gewunken hat und gesagt hat, ich setze mich rein. Dann hat sie sich reingesetzt und von dem hin und her fahren lassen. Es war seine Mama. Die hat an ihn geglaubt. Seine Mama hat an ihn geglaubt. Siehst du, die alle anderen haben es auch geglaubt, aber nur in der Theorie. Die haben gesagt, ja, 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 wir glauben es. Aber ihr Glaube hat sich nicht erwiesen durch eine Tat. Seid ihr noch da? Glaube und eine Tat und die Tat hängen miteinander zusammen. Wenn du behauptest, du hast Glauben, dann muss man das irgendwie an deinen Taten sehen. Ganz, ganz wichtig. Noch ein anderes Beispiel, damit ihr seht, dass wir manchmal glauben, aber doch nicht. In der Schule haben Schüler das Massenträgheitsexperiment durchgenommen. Masse ist träge, ne? Und das Pendelgesetz auch. Pendelgesetz sagt, eine Masse kann nur so weit zurückschwingen, bis zu dem Punkt, an dem sie losgelassen worden ist, vom Pendel her. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du, sagen wir mal, in 45 Grad... Also ein Gewicht ist an der Decke fest befestigt, dann ziehst du dieses Gewicht 45 Grad zurück, dann kann dieses Gewicht maximal um 45, natürlich ein bisschen weniger, 44,5 Grad zurückschwingen. In anderen Worten, es kann also nie Wenn du, wisst ihr, ein Schüler, der hat ein Experiment gemacht, der hat seinen Lehrer gebeten, mitzumachen. Sie glauben doch an dieses Pendelgesetz, an dieses Massenträgheitsgesetz. Ja, natürlich glaube ich das. Dann hat er gemeint, okay, es war ein Glaubensexperiment, so wie ich euch das heute Morgen mitteile. Dann machen wir es doch so. Sie stellen sich an die Wand, ich habe ein Gewicht an der Decke befestigt, das hat er also befestigt an der Decke. Und ich halte das Gewicht vor ihr Gesicht und dann lasse ich es los. Und dann rast das Gewicht weg und dann rast das Gewicht wieder auf das Gesicht des Mannes zu. Du kannst stehen bleiben. Dieses Ding, sagen wir mal, diese Betonkugel, die schwingt mit voller Wucht auf dich zu. Aber du weißt, aufgrund des Massenträgheitssatzes und des Pendelgesetzes kannst dich nicht treffen. Es kitzelt dir vielleicht die Schnurrbarthaare, aber es kann dich nicht treffen. Glauben Sie das? Hat er den Lehrer gefragt. Ich denke, es war ein Religionslehrer. Ja, natürlich glaube ich das. Das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Dann haben sie das also gemacht, haben den Mann an die Wand gestellt, haben das Gewicht vor sein Gesicht gehalten und haben es losgelassen. Als das Gewicht zur Hälfte wieder da war, war der Mann zur Tür draußen. Er hat diesem Gesetz dann doch nicht so sehr vertraut, obwohl es naturwissenschaftlich bewiesen ist. Der Schüler seinen Mut zusammengenommen und hat es selber gemacht, Selbstexperiment gemacht, hat diese Kugel vor sich hingehalten, vor sein Gesicht, hat losgelassen. Das Ding hat geschwungen, kam zurück und es war natürlich nervenzerfetzend, könnt ihr euch vorstellen. Aber es ging nur bis vor seine Nase. Es hat ihn nichts zermatscht. Und dann ist er wieder weggeschwungen und dann war natürlich, als der Bann einmal gebrochen war, wollten es alle mal erleben. Oh ja, dir ist nichts passiert, will ich ja auch einmal. Plötzlich war es das Leichteste der Welt, weil die Schallmauer durchbrochen ist. Die Schallmauer des Glaubens. Plötzlich haben sie wirklich geglaubt, dass das geht. Seht ihr, wir müssen da also wissen, dass das so Fußangeln sind, dass manchmal die mentale Zustimmung so sich anfühlt und anhört wie Glaube, aber in Wirklichkeit kein Glaube ist. Hört ihr mich? Das ist ganz, ganz wichtig. Und du hast immer wieder Leute, die zu dir kommen, ja, hab geglaubt, aber hat nichts geholfen. Du, wenn Jesus recht hat, und ich glaube, dass Jesus recht hat, dann ist dem Glauben wirklich alles möglich. Und wenn du sagst, du hast geglaubt, aber es hat sich aus irgendeinem Grund nichts getan über 200 Jahre, ja, dann hast du einfach keine Erhörung bekommen oder wie auch immer, dann musst du einfach ins Auge fassen. Du hast nicht biblisch geglaubt. Du hast möglicherweise gedanklich zugestimmt, aber das ist nicht der biblische Glaube gewesen. Gibt einen Unterschied. Den Unterschied müssen wir unbedingt ein wenig studieren. Glaube hat viele Facetten und wir hören auch heute Morgen was drüber. Sag mal mit mir. Glaube beginnt, wo der Wille Gottes bekannt ist. Denn schau, du kannst aus dir selber heraus eigentlich keinen Glauben produzieren. Glaube wird dir zuteil, wenn Gottes Wort in deinem Herzen ankommt. Glaube wird dir dann zuteil, wenn du Gottes Wort in deinem Herzen hörst, wenn du das Echo von Gottes Wort in deinem Herzen hörst. Da verbindet sich's dann mit dem Glauben, geht auf und wenn das Wort Gottes aufgeht, dann setzt es die Kräfte Gottes frei. Vorher kannst du die besten Verheißungen hören. Wenn sich das Ganze nicht mit dem Glauben am Herzen verbindet, keine Bereitschaft da ist, es zu glauben, dann wird sie da nichts tun. Im Römer Kapitel 10, Vers 17 heißt's: Der Glaube kommt aus dem Hören, und zwar aus dem Hören von Gottes Wort. Du musst also Gottes Wort hören und damit beginnt der Glaube. Glaube beginnt, wo der Wille Gottes bekannt ist. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich glaube für einen roten Porsche, dann sagst du mir, Gott hat dir verheißen, dass er dir einen roten Porsche gibt. Ansonsten stimmt deine Aussage nicht. Du kannst sagen, ich hoffe, dass Gott mir einen roten Porsche gibt. Dann liegen wir schon richtiger. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, ich werde dir einen roten Porsche geben, dann wirst du einen haben. Aber wisst ihr was? Ich vermute mal ganz stark, dass Gott den wenigsten Leuten rote Porsches austeilt. Oh. Wenn er das zu dir sagt, wenn er dir das verheißt, dann wird er schon einen Grund haben. Aber Gott ist normalerweise nicht derjenige, der dein Fleisch und dein Ego füttert und nährt. Glaubst du das? Das heißt jetzt nicht, dass Gott dir nur rote Golfs gibt. muss nicht der Fall sein. Manchmal gibt er da einen guten Deal, lässt er dich ein gutes Geschäft machen, einfach so. Oder er gibt dir was, obwohl du gar nicht drum gebeten hast. Das ist eigentlich wunderbar. Okay, jetzt lasst uns den Rest der Zeit mal ins Lukas-Evangelium gehen. Zunächst mal Kapitel 17 und Kapitel 18. Freundlicherweise hat der Herr das so angeordnet, dass diese Kapitel hintereinander stehen und der Inhalt natürlich dann passt für meine Botschaft heute Morgen. Lukas 17 und dann ein paar Verse in Lukas 18. Es gibt verschiedene Aspekte des Glaubens, auf die ich jetzt eingehen will. Verschiedene Arten von Glauben. Mancher Glaube fällt dir leicht und mancher Glaube setzt einen Kampf voraus. Mancher Glaube ist das Natürlichste von der Welt. Manches setzt Geduld, ein wenig Gebet, Gott suchen voraus. Wir schauen uns jetzt verschiedene dieser Dinge an. Lukas Kapitel 17. Und in Vers 5 sagen die Apostel zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Das könnte doch direkt von uns sein, oder? Mehre uns den Glauben. Und jetzt sagt Jesus in Vers 6, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Also zunächst einmal ist ein Senfkorn sehr klein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, also eigentlich ganz wenig Glauben nur habt, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann würde das schon Kräfte freisetzen, die nicht zu unterschätzen sind. Jesus sagt hier mehrere Sachen. Er sagt zunächst einmal, Glaube ist so mächtig, dass eine kleine Dosis schon viel bewirkt. Und wenn du empfindest, du hast wenig Glauben, so viel Glauben wie ein Senfkorn, also weniger als in einen Fingerhut hineinpasst, passt wahrscheinlich 100 oder 1000 Senfkörner in einen Fingerhut, ja? So viel Glauben hast du dann auf jeden Fall. So viel Glauben wie ein Senfkorn hat jeder Christ. Glaubst du das? Was Jesus hier sagt ist, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt Hoffnung für dich. Wenn du empfindest, du hast keinen Glauben oder nur ganz, ganz wenig Glauben, dann gibt es Hoffnung für dich. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, was Glauben angeht. Sag mal, preis dem Herrn. Wir alle haben mindestens Senfkorn großen Glauben, ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann heißt es, wenn wir diesen Senfkorn großen Glauben hätten, dann müssten wir ihn halt nur noch benutzen, müssten wir ihn nur noch einsetzen. Und wie setzen wir unseren Glauben frei? Indem wir Worte sprechen, indem wir sagen, indem wir zum Problem sprechen, indem wir zum Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer. Jesus sagt hier, Glaube setzt sich durch Worte frei. Und ich sage jetzt mal ein Geheimnis. Du kannst das Glaubensmaß der Menschen erkennen an dem, was sie sagen. Du kannst erkennen, wie viel Glauben die Menschen haben an dem, was sie sagen. Und zwar nicht in der Öffentlichkeit, sondern wenn sie allein sind, was sie in ihrem Herzen zu sich selber sagen, was sie im Kämmerlein sagen. Denn eine gute Show kann jeder machen. Ja, vor allen Leuten dastehen und Amen sagen, wenn der Prediger sagt, Glaube ist, in dem Glauben ist alles möglich. Da laut Amen zu brüllen, ist das Einfachste von der Welt. Aber ob du wirklich Glauben hast, das findest du raus, wenn du mal allein bist. Und wenn es dir irgendwo wehtut, was ist dein erster Gedanke? Hatschi, oh nein, ich kriege meine Oktobergrippe. Jedes Jahr dasselbe. Schau, das ist dein Glaube, der da spricht. Es ist dein Glaube, der spricht. Jedes Jahr dasselbe. Oh, ich merke schon, dann tut mir das Rechte auch weh. Es fängt schon an. Oh, und im Kreuz tut es dann auch immer weh. Ich merke schon, wie es zieht. Die nächste Woche kann ich wahrscheinlich nicht aufstehen. Nächste Woche liege ich wahrscheinlich im Bett. Chef, fühle mich elend. Obwohl du ja eigentlich noch ziemlich gut bist. 2 Stunden joggen, kein Problem. Aber jetzt bist du wieder daheim und jetzt merkst du es, wie es kommt. Das sind die Gedanken, die du denkst, wenn dir kein anderer zuschaut. Das ist das, was du im Herzen denkst. Das ist, wo dein Glaube ist. Diese Worte, die dir in deinem Herzen da sprichst oder dir dann aus deinem Mund kommen, das ist, wo dein Glaube wirklich ist. Der Herr kann die schönsten Heilungsverheißungen haben. Du kannst sie hören und kannst sie abhaken. Kannst sagen, ja, stimmt, in der Theorie ist es richtig. Und ich habe schon davon gehört, dass Leute geheilt worden sind. Aber Dazu bin ich vielleicht unwürdig, zu wenig würdig oder ich habe zu wenig Glauben. Und dann kommst du zu Jesus und sagst, Herr, mehre mir den Glauben. Und Jesus sagt, dein Glaube wird freigesetzt durch deine Worte. Durch deine Worte, die du in deinem Herzen sprichst. Schau, als seinerzeit Kanaan eingenommen werden sollte, ihr wisst, ich muss es ja nicht groß breit reden, 12 Spione gingen ins Land, 12 Kundschafter, 10 kamen zurück und haben gesagt, was in ihrem Herzen war. Aber das Land ist zwar wunderbar, fließt von Milch und Honig. In anderen Worten, die Erde ist schwarz, die Wiesen sind grün, es ist wunderbar. Schöne Städte gibt es dort, herrliche Architektur. Aber da wohnt schon wer. Und die Leute, die dort wohnen, die sind groß. Die haben Schwerter, die sind doppelt so lang wie wir. Und überhaupt, wir können es nicht schaffen. Das war, was in ihrem Herzen war. Josua und Kaleb hatten einen anderen Geist. Die hatten den Geist des Glaubens. Der Geist des Glaubens hat gesagt, hey, mal langsam. Gott hat uns doch mit Zeichen und Wundern und mächtigen Taten rausgeführt aus Ägypten. 10 Plagen hat er über den Pharao gehen lassen. Ja, dann kann er doch auch 10 Plagen über die Kanaaniter, über diese Götzendiener gehen lassen. Er kann uns doch helfen. Schau, das haben die geglaubt. Sie haben sich an die Dinge erinnert, die Gott für sie getan hat in der Vergangenheit. Sie haben sich an diese Dinge erinnert, sie haben sich an die guten Zusagen Gottes erinnert und die mussten sich das nicht anziehen, sondern es kam einfach aus ihnen raus. Hey, was redet ihr da? Natürlich können wir dieses Land einnehmen, überhaupt keine Frage. Die haben einfach ein anderes Reden in ihrem Herzen gehabt. Und jetzt musst du halt mal ganz ehrlich Bilanz ziehen, musst sagen, wie spricht dein Herz? Was sagt dein Herz? Schau, das ist jetzt nicht so, dass ich dich verdammen will oder der Herr dich verdammen will, wenn du sagst, ja, ich bin eher einer von den 10 Kundschaftern, die dauernd jammern. Die sagen, es geht nichts und läuft nichts und kann nicht. Gott, ja, schon, aber. Damit du musst das Problem identifizieren und musst sagen, ja gut, das ist mein Problem. Dann können wir ansetzen. Solange du irgendwie dich in einer alles ist super, künstlichen Glaubenswelt befindest, in der dein Kopf sagt, ich glaube, und dein Herz sagt, nein, du bist nicht. Da haben wir Probleme. Da machen wir uns dann was vor. Und auf Dauer kannst du dir nichts vormachen. Auf Dauer kommst du immer auf dein eigentliches Glaubenslevel zurück, fällst du zurück auf das, wo dein Fundament ist. Ganz, ganz wichtig, das müssen wir festhalten. Also, du brauchst um die Größe deines Glaubens keinen Kopf machen. Kleiner Glaube ist auch mächtig. Zweitens, Glaube wird freigesetzt durch Worte. Wenn du Glauben hast, sprichst du und es passiert. Und jetzt behaupte ich mal, negativer Glaube produziert auch Ergebnisse. Wenn du sagst, oh ja, es ist Oktober, tja, und es geht schon wieder los, meine Oktobererkältung, oh, ich merke schon wieder. Du kannst es herbeireden. Deine Worte haben schöpferische Kräfte. Du bist nämlich im Ebenbild Gottes geschaffen und Gott schafft ganze Welten, ganze Universen. Der lässt Urknalle knallen mit der Kraft in seinen Worten. So, du kannst Sachen allen Ernstes tatsächlich herbeireden. Und wenn du halt Probleme herbeireden tust, wird nichts, wird nichts, wird nichts. Ja gut, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das ist ein negativer Glaube. Aber wenn du sagst, hey, mal langsam, der Römerbrief sagt, und er wird in alle Ewigkeit sagen, ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der für mich überwunden hat. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Mensch, du bist nicht unwürdig, du bist kein elender Sünder, du bist kein Loser. Die Kraft Gottes wohnt in dir. Der Geist Gottes lebt in dir. Du hast die Natur Jesu Christi in dir. Alle Engel klatschen, wenn du mal das Wort Gottes in den Mund nimmst und bekennst. Amen. Gott sagt Amen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, gewaschen im Blut Christi. Auch wenn du dich vielleicht verdammt fühlst manchmal, wenn dein Herz dich verdammt. Gott ist größer. Er verdammt dich nicht. Er sagt, hey, ich habe dir den Sieg gegeben. Und dann zum Schluss bist du nicht nur mehr als ein Überwinder. Ein Überwinder ist einer, der Probleme überwindet, die ihn anstürmen. Zum Schluss bist du ein Eroberer. Ein Eroberer ist einer, der sich Probleme sucht, um sie zu lösen. Der neues Land einnimmt. Jericho war ein selbstgewähltes Problem. Die hätten ja Jericho nicht einnehmen müssen, die hätten ja in der Wüste hocken können, bleiben können. Sie haben beschlossen, Gott will, dass wir das Land einnehmen, bei Gott, wir nehmen es ein. Und sie haben es geschafft. Es war eine neue Generation, eine Generation von glaubenden Menschen. Gut, ganz, ganz wichtig. Wir halten diese Dinge mal fest. Du kannst dir Dinge herbeireden und du musst mal nachschauen, wo ist dein Glaube wirklich? Worte sind wichtig. Wenn du biblisch glauben willst, geht es nur über deine Worte. Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Da heißt es, ich lese euch das mal vor, da heißt es, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich, dessen Bekennen, dessen Gottesdienst, dessen Lobpreis, dessen Wort Gottes hören, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Okay, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz. Wie ist es zu verstehen? Du darfst deine Zunge nicht alles sagen lassen, was sie sagen möchte. Du fängst an, dein Herz zu betrügen, wenn deine Zunge Sachen sagen darf, die Gottes Wort widersprechen. Dann redest du Sachen, die wieder Gottes Wort widersprechen, redest du quasi herbei. Dann betrügst du dein Herz. Du kannst mit deinen Worten des Kleinglaubens und des Zweifels dein Herz betrügen. Dein Herz, dein innerstes Herz, die Wesensnatur Christi in dir drinnen, die sagt, das Wort Gottes ist wahr, das Wort Gottes ist wahr. Wenn dein Kopf und dein unerneuerter Sinn aber sagt, nein, 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 du bist nicht geheilt, du bist vielleicht nicht einmal errettet, schau dich doch mal an, du Loser, dann betrügst du dein Herz. Dann lenkst du dein Herz auf einen verkehrten Weg. Sei doch noch da. Du betrügst dein Herz dadurch, dass du Sachen für wahr hältst, die Gottes Wahrheit widersprechen. Machen wir natürlich alle mehr oder weniger, ohne dass wir es merken. Deswegen keine Verdammnis heute Morgen. Wir schauen uns das nur an, damit wir es lösen können, das Problem. Wir identifizieren unser Problem, um es zu lösen. Und Gott hilft uns dabei. Es ist in ihm keine Verdammnis. Der Tag des Gerichts kommt wann anders. Und für uns Christen gibt es sowieso keine Verdammnis. Okay, wir halten also mal fest. Du kannst dein Herz betrügen, wenn du deine Zunge nicht zügelst. Du kannst so sehr ein Problem herbeireden, dass dieses Problem zum Schluss deinen Sinn einfach auffrisst mit Haut und Haaren und Gottes Kraft sich nicht mehr entfalten kann. Wenn jemand meint, er diene Gott, du singst Gott Lieder und so weiter, aber hinterher redest du Mist, dann betrügst du dein Herz. Und dann ist dein ganzer Gottesdienst vergeblich. Deine Gebete laufen ins Leere. Ich bin meint, das ist auch noch anders zu verstehen. Du kannst nicht beten, sagt auch Jakobus, ich zitiere es jetzt nicht, kannst du selber lesen, Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5. Du kannst nicht beten um irgendwas und hinterher über irgendeinen Christen oder deinen Chef oder sonst jemanden bitte, bitte herziehen. Okay, jo. Und dann wird er sagen, oh, preis den Herrn, danke Herr für meine Gebetserhörung. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und oft ist es so, dass die Leute über andere schlecht reden, weil sie neidisch sind. Weil es den anderen zu gut geht. Warum segnet Gott den und nicht mich? Und dann fällt uns gleich was Schlechtes über den ein. Das sollte nicht der Fall sein. Okay, wir lesen jetzt mal weiter, denn Jesus fährt jetzt einfach fort und scheinbar wechselt er das Thema, aber er tut es gar nicht. Und zwar sagt er in Lukas Kapitel 17, wer aber von euch einen Sklaven hat, wir würden heute sagen einen Angestellten hat, einen Mitarbeiter hat, der pflügt oder hütet, also der Bauer ist oder Knecht auf dem Feld ist oder Hirte, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, gürte dich und diene mir, bis ich gegessen habe und getrunken habe, danach sollst du essen und trinken? Also Jesus spricht hier vom Verhältnis eines Herrn zu seinem Diener. Mehr wollen wir da mal gar nicht rauslesen jetzt. Und jetzt kommt Vers 9. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Schau, ein Herr kann seinem Angestellten sagen, was er machen soll. Der hat die Richtlinienkompetenz. Und du bist dann weisungsgebunden als Angestellter. Sag mal jemand Amen. Und wenn dein Chef was von dir erwartet und verlangt, kannst du das dann tun? Normalerweise schon. Normalerweise stelle ich den Chef nur dann ein für eine bestimmte Aufgabe, wenn du eine Ausbildung für diese Aufgabe hast. Ist also nicht zu viel verlangt, wenn der Chef sagt, tu deine Arbeit, geh pflügen, wenn du ein Hirte bist, wenn du ein Bauer bist, oder geh Schafe hüten, wenn du ein Hirte bist. Dann geht er davon aus, dass du weißt, wie man mit Hirten, mit Schafen umgeht und so. Schau auf Vers 10 jetzt. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jesus spricht immer noch über Glauben und er spricht immer noch über unser Verhältnis zu Gott. Er kommt jetzt mit dem Aspekt an, dass Gott dir Aufgaben zuteilt und mit diesen Aufgaben die Fähigkeit, diese Aufgaben zu tun. Wenn du dann aktiv wirst in dieser Aufgabe, dann wandelst du im Glauben. Schau im Römerbrief Kapitel 12, Vers 3. Da heißt es, dass Gott jedem Menschen, erst recht jedem Christen, das Maß des Glaubens gegeben hat. Davon ist hier die Rede. Gott hat dich geschaffen, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hier unten auf der Welt. Du bist auf der Erde und Gott hat einen Plan für dich. Und diesen Plan sollst du jetzt herausfinden und diesen Plan sollst du dann in deinem Leben umsetzen und verwirklichen. Ohne Gehorsam Gott gegenüber gibt es kein Glück für dich auf dieser Welt. Wenn du Hirte bist und deine Leidenschaft die Schafe sind und man sperrt dich in eine Fabrik, wo du Kurbelwellen herstellen musst oder stanzen musst oder was, dann wirst du nicht zufrieden sein. Du musst das herausfinden, wofür du geschaffen bist. Seid ihr noch da? Das ist wichtig, denn jetzt kommen wir zu dem Aspekt des Glaubens, der oft übersehen wird. Gott hat jedem von uns bestimmte Talente gegeben. Er spricht darüber in Matthäus Kapitel 25. Da ist die Rede von dem Herrn, der seinen Knechten verschieden viele Talente gibt. Dem einen 5, dem anderen 3, dem anderen 2, je nach seiner Fähigkeit. Und dann heißt es, geht der Herr außer Landes. Er sagt, ihr habt jetzt Talente erhalten. Talente sind viel Geld gewesen damals. Und jetzt macht was draus. Ich komme später und rechne ab mit euch. Und genau in der Situation befinden wir uns heute in gewisser Weise. Jesus ist jetzt nicht da, sondern er ist jetzt weg. Und er hat uns nicht als Waisen zurückgelassen, sondern mit Aufgaben, mit bestimmten Talenten, mit Fähigkeiten, mit Berufen letztendlich, von denen er will, dass wir sie ausleben. Und unser Beruf ist nicht Hartz-IV-Empfänger oder Dauerstudent oder Alkoholiker, der im Graben liegt, 10 Stunden am Tag. Okay, sondern er hat was geplant für dich, was allen Menschen nützt und was sein Reich voranbringt. Okay, und du findest also heraus, was dein Ding ist, was dein Talent ist, und dann lebst du dieses Talent aus. Irgendwann wirst du vom Herrn stehen und der Herr wird sagen, na, was hast du gemacht? Ich habe dich zur Mutter bestimmt von Kindern. Wie war's? Ja. Dann hab dich zum Prediger bestimmt. Hast du gepredigt? Ja, Herr Preissemann, habe eine super Gemeinde gehabt in Gildesheim. Erweckungshauptstadt der Welt, preis den Herrn. Ich habe dich dazu berufen, einen Laden zu führen. Na, was hast du gemacht? Oh, Umsatz, ordentlich Umsatz. Na, hast du mich davon geehrt? Oh Herr, das habe ich irgendwie vergessen. Schau, der Herr wird eines Tages kommen und wird sagen, okay, was hast du denn gemacht mit deinen Fähigkeiten? Was hast du denn gemacht fürs Reich Gottes mit diesen Dingen? Und es sind Dinge, die leicht für dich sind. Es ist für dich nicht schwer. Wenn du ein bestimmtes Talent hast, dann ist es für dich nicht schwer. Du hast eine Ausbildung und hinterher bist du dann ein Meister, ein wahrer Meister in diesen Dingen. Und dann musst du mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Beruf auch Gott ehren. Und das tust du normalerweise dadurch, dass du einen Teil deines Einkommens Gott zur Verfügung stellst. Ganz plump ausgedrückt. Ne? Und der Herr sagt, hey, es ist absolut nichts Besonderes, im Glauben zu leben. Genau genommen sollte dir sogar sagen, Herr, wir haben nur getan, was uns befohlen war. Schau, für so Leute wie den Reinhard Bonnke, der als Apostel nach Afrika gesandt wurde, für den ist es leicht, Millionen an Spenden einzusammeln, eine Bühne aufzubauen und zu predigen und es kommen Hunderttausende jedes Mal. Probier du das mal. Ich weiß von einer Person, die sich gedacht hat, kann ich auch, hat reich geerbt, hatte 100.000 Mark über, hat in Hamburg ein Stadion gemietet für einen christlichen Einsatz. Der Tag kam, der Tag ging, und es waren auch alle, die kamen und gingen. Riesenstadion, kein Mensch kam. Niemand da. Warum? Ja. Die Stadionleitung hat sich natürlich bedankt für diese Spende. Du kannst es mit großer Leichtigkeit, zu was du berufen bist. Andere Dinge fallen dir sehr, sehr schwer. Dinge, zu denen du nicht berufen bist. Okay? Zu predigen ist für mich das leichteste von der Welt. Manchmal stehe ich, manchmal sitze ich auf meinem Platz und sage, oh Herr, ich bin total aufgeschmissen ohne dich. Herr, füll mir das Herz, füll mir den Mund, dass was Gescheites rauskommt. Herr, ich bitte dich, ich bin mir da ständig bewusst meiner eigentlichen Hilflosigkeit, versteht ihr? Ich weiß, dass es eigentlich die Gnade Gottes ist, dass immer wieder jemand kommt. und hört, wisst ihr das? Es ist nicht so, dass ich mir denke, Mensch, ich bin so super gut. Nee, ich denke mal, Mann, preis dem Herrn, dass mir der Herr das tun lässt und dass es immer wieder klappt. Ja, und bei dir sollte es so ähnlich sein, beim Ausleben deines Berufs. Wenn du Elektriker bist, hey, du solltest mit Begeisterung da deine Kabel verlegen, deine Schlitzschlangen und was nicht alles. Oder wenn du Raketenwissenschaftler bist, ja, solltest mit Begeisterung deine chemikalischen Antriebsmittel mixen, bis dir dann das Herz aufgeht, wenn wieder einmal eine Rakete startet und zum Mars fliegt oder wo auch immer hin. Das war jetzt nur ein Beispiel, ihr versteht mich hoffentlich. Und wir müssen jetzt Schluss machen für heute, weil ich nämlich nicht mehr die Zeit habe, auf den Rest einzugehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Lukas Kapitel 18 lesen. Da geht es nächste Woche weiter mit dem Gleichnis vom ungerechten Richter. Da kommt eine Witwe und will ihr Recht. Und schau auch, wir als Christen haben Rechte und es gibt jemanden hier auf der Welt, der uns diese Rechte streitig macht. Und dann müssen wir einen Rechtsstreit führen. Und wie das genau vor sich geht und was das wieder für ein Aspekt des Glaubens ist, schauen wir uns nächste Woche an. Amen.